Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem besonderen Thema, die Apokalypse. Ist das ein Augenöffner oder ein Buch mit 7 Siegeln? Wir gehen einfach durch dieses letzte Buch der Bibel hindurch im Sinn einer Einführung. So beginnen wir gleich mit dem Kapitel 1 und ich lese ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das waren die Verse 1 bis 6. Und Sie sehen, die Frage im Titel des heutigen Themas ist bereits beantwortet mit dem Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab. Offenbarung, griechisch Apokalypsis, heißt Enthüllung. Also es geht nicht hier um ein Buch, das die Zukunft verhüllt. Es geht nicht um ein Buch, das unverständlich sein soll, sondern es geht um ein Buch, in dem eben gerade Unbekanntes bekannt gemacht wird. Und trotzdem, wieso gibt es denn so viele falsche Theorien über dieses Buch, so viel Widersprüchliches, so viel Unverständliches? Nun, die Antwort ist auch gegeben im ersten Vers. Es heißt hier, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Nicht um der Menschheit zu zeigen, was bald geschehen muss. Eine kleine Anekdote. Das war schon vor einigen Jahren. Als ich auf dem Gymnasium war, kommt ein Kollege zu mir und sagt, schau mal, jetzt habe ich begonnen mit der Bibel zu lesen und ich habe die Offenbarung gelesen, habe kein Wort verstanden. Habe ich ihm gesagt, du musst auch nicht die Offenbarung lesen. Ist gar nicht für dich geschrieben. Ist geschrieben für die Knechte von Jesus Christus. Also für Menschen, die Gott gehorchen, die das tun, was in der Bibel steht. Nur für die. Ist gar nicht für dich. Du musst das Johannesevangelium lesen. Dort steht in Kapitel 20 am Schluss, dies ist geschrieben, damit ihr erkennen könnt, wisst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt. Also das Johannesevangelium ist geschrieben für Menschen, die Gott nicht kennen, um Jesus Christus kennenzulernen. Aber die Offenbarung ist geschrieben grundsätzlich für Menschen, die Gott gehorchen wollen. Und nur denen enthüllt ihr dieses Buch. Aber ganz wichtig halten wir fest, die Apokalypse ist eine Enthüllung und sie wurde geschrieben an 7 christliche Gemeinden in Asia. Und zwar sieht man, Asia war ein Bezirk in der heutigen Türkei, ein Bezirk so groß etwa wie die Schweiz, im heutigen Westen der Türkei, wo die Gemeinden waren, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Und man sieht auch gleich, Johannes, einer der 12 Apostel, er schrieb dieses Buch von Patmos aus. Das ist diese vorgelagerte Insel im Mittelmeer. Johannes war ursprünglich in Ephesus und diente dort als alter Apostel. Vielleicht etwa 90 Jahre alt. Alle anderen Apostel waren schon heimgegangen. wie man sagt, um zu sagen, verstorben. Heimgegangen in die himmlische Herrlichkeit. Er war der einzige Apostel, der noch lebte am Ende des ersten Jahrhunderts. Und er wurde verbannt im Zusammenhang mit der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian damals, verbannt auf die unwirtliche Insel Patmos. Und am Sonntag, da wo die Christen normalerweise zusammenkamen, um Gottesdienst zu feiern, da war er allein. Aber die Bibel sagt in Offenbarung 1, Vers 10, am Tag des Herrn, wörtlich an dem Herrn gehörigen Tag, war ich im Geist. Und da bekam er all die Enthüllungen der Offenbarung. An dem Auferstehungstag von Jesus Christus, dem ersten Tag der Woche. Nun, Sie sehen, die Bibel beginnt mit dem ersten Tag der Woche. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und so weiter. Das ist der erste Schöpfungstag, das war ein Sonntag. Die Bibel beginnt mit dem ersten Tag der Woche und die Bibel endet mit dem ersten Tag der Woche. Das ist der Tag der Auferstehung des Messias, Jesus. Und er sah Jesus Christus, und zwar die Beschreibung entspricht genau der hohen priesterlichen Kleidung im Alten Testament. Ein langes, bis zu den Füßen reichendes Gewand und umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Der Gürtel des Hohenpriesters war aus vier Farben, insgesamt vier Farben, und da war auch eingewoben fünftens Goldfäden. Und darum nannte man das einen goldenen Gürtel. Und der war normalerweise geschnürt um die Brust, also etwas höher als hier im Modell. Alle Priester waren hier umgürtet. Und so steht es hier. An der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das war ein ganz eng geschnallter Gürtel, um die Konzentration bei dem wichtigen Dienst der Priester zu erhöhen. Nun, Jesus Christus erscheint hier als der hohe Priester. Aber gleichzeitig auch als der Richter der Welt. Johannes fällt wie tot zu seinen Füßen. Er realisiert, dieser hohe Priester, der gekommen ist, einige Jahrzehnte vorher, um für unsere Sünden zu sterben, um als Hohepriester gleich auch das Opfer zu sein, dieser selbe ist auch der Richter der Welt. Und er sah ihn wandeln inmitten von sieben goldenen Leuchtern. Sieht man hier einen Ausschnitt aus dem Salomo-Tempel. Da gab es insgesamt 11 Menorot. Menorot ist die Mehrzahl von Menorah. So nennt man den goldenen Leuchter im Tempel. Es gab den Originalen von Mose und 10 zusätzliche, die Salomo herstellen ließ. Und nun, Johannes sieht Jesus Christus als hoher Priester inmitten von 7 goldenen Leuchtern. Und in Vers 19 gibt er den Schlüssel zum Buch. Jesus Christus sagt Johannes, schreibe auf, was du gesehen hast. Das ist der Inhalt von Kapitel 1. Jesus Christus erscheint als hoher Priester und gleichzeitig als Richter. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, sagt der Bibeltext, die alles genau prüfen und durchschauen. Und dann wird weiter gesagt, schreibe, was ist. Und das bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3 mit den 7 Sendschreiben an diese 7 Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist. Und dann wird weiter gesagt, und schreibe, was geschehen wird nach diesem. Das ist der dritte Teil der Offenbarung, beginnend mit Kapitel 4, denn dort heißt es, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also, ab Kapitel 4 bis zum Schluss beginnt der dritte Teil der Offenbarung. Das ist schon mal ein wichtiger Schlüssel, um das Buch zu verstehen. Diese Dreiteilung. Nun, Kapitel 1 ist also eine Einführung, die deutlich macht, was der Sinn dieses Buches ist. Menschen, die Gott gehorchen, soll die Zukunft völlig klar gemacht werden. Und es wird auch gesagt in Vers 3, habe ich vorgelesen, glückselig ist der, der dieses Buch liest. Also, wenn Sie mal einen Ratschlag brauchen, wie Sie glücklich werden können, lesen Sie die Offenbarung. Aber dann heißt es noch, und die da hören, die Worte der Weissagung. Gerade vor kurzem habe ich über dieses Thema in Thailand gesprochen. Und zwar zu Leuten, die wirklich zu den verachtetsten von Thailand gehören. Leuten aus den Bergstämmen. Und da ist ja ist es verbreitet, dass man nicht lesen kann. Und da habe ich erklärt, die Offenbarung ist nicht einfach geschrieben für Intellektuelle, sondern die Offenbarung ist ausdrücklich geschrieben auch für Analphabeten. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Und das war ja vor 2000 Jahren auch sehr verbreitet unter den Christen im Römischen Reich. Viele waren Analphabeten. Ihnen musste die Bibel vorgelesen werden, aber kein Problem. Auch wenn man keine Schulbildung hat, aber wenn man ein Knecht von Jesus Christus ist, kann man dieses Buch verstehen. Und ich habe das wirklich erlebt, wie diese Leute diese schwierigen Zusammenhänge der Offenbarung begreifen. Offenbarung 2 und 3 ist also eine Beschreibung von 7 Briefen an diese 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Thyatira und so weiter, wie ich das bereits in der Einleitung verlesen habe. Und Jesus Christus sagt in Offenbarung 1 am Schluss, dass diese Leuchter diesen 7 Gemeinden entsprechen. Und zwar ist es so, dass diese Sendschreiben zugleich eine prophetische Bedeutung haben. Die waren gerichtet an 7 Gemeinden und da werden alle möglichen Probleme, die sie damals hatten, angesprochen. Aber diese Briefe haben gleichzeitig eine prophetische Bedeutung und stellen die ganze Kirchengeschichte dar der letzten 2000 Jahre. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Das erste Sendschreiben an Ephesus, das der Gemeinde den Vorwurf macht, dass sie zwar rechtgläubig sind, aber sie haben die brennende Liebe zu Jesus Christus verloren. Die erste Liebe. Das entspricht der Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts in der Zeit von Johannes, die eben dieses Brennen schon nach einigen Jahrzehnten verloren hatte. Das ist die nicht verfolgte Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Johannes als letzter Apostel, der dann etwa im Jahrhundert sterben sollte, markiert das Ende der apostolischen Zeit. Aber das nächste Sendschreiben an Smyrna beschreibt genau die Situation der verfolgten Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. Von Nero bis Diokletian wurden die Christen massiv verfolgt im Römischen Reich. Und genau diese Situation wird im Sendschreiben an Smyrna angesprochen und die Gemeinde wird ermutigt. Aber dann das dritte Sendschreiben an Pergamus beschreibt genau die neue Zeit ab der konstantinischen Wende 313. Als das Christentum plötzlich erlaubte, Religion wurde und dann sogar Staatsreligion des Römischen Reiches. Also wir haben in Pergamus die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende 313. Und diese Kirche blieb nicht einfach stehen, sondern entwickelte sich schließlich zur Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus. Das war nämlich der Moment, als der erste Papst beanspruchte, der oberste Bischof von allen Bischöfen der ganzen Welt, der ganzen Christenheit zu sein. Damit war die Papstkirche von Rom geboren ab 440. Und das wird dargestellt in dem Sendschreiben an Thyatira. Aber dann, im nächsten Sendschreiben an Sardes, wird die Zeit der Reformation beschrieben, ab dem 31. Oktober 1517. Dieses Jahr feiern wir ja 500 Jahre Reformation. Aber dieses Sendschreiben zeigt nicht nur diese Erweckung der Reformation, sondern auch den baldigen Niedergang dieser Erweckungsbewegung. Trauriger Niedergang. Aber das nächste Sendschreiben an Philadelphia beschreibt dann prophetisch die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert, die zum Entstehen der vielen Freikirchen führte. Aber das letzte Sendschreiben an Laodicea zeigt dann den geistlichen Zerfall dieser Erweckungsbewegung, also der Freikirchen, und passt genau auf die heutige Situation. Es ist die Gemeinde, die sich der Gesellschaft anpasst, die nicht mehr Salz und Licht ist, sondern die sich überlegt, wie müssen wir uns verändern, damit wir relevant sind für diese Gesellschaft? Wie müssen wir uns in Musik und Kleidung und Art und Weise anpassen, damit wir akzeptiert sind als etwas Tolles? Nun, Laodicea heißt die Volksgerechte, die also die Gerechtigkeit an der Masse, aus der Masse ableitet. Und dann kommt die Entrückung. Kapitel 4, Vers 1 habe ich bereits gelesen. Johannes wird nach diesen 7 Sendschreiben in den Himmel hinaufgerufen. Ihr hört eine Stimme, wie die eine Posaune, die sagt, komm hier herauf. Er geht in den Himmel. Das ist die Entrückung von Johannes. Nun können wir also sagen, prophetisch stellt Offenbarung 2 und 3 das, was ist, die ganze Kirchengeschichte dar. Die Gemeinden werden dargestellt als 7-armige Leuchter, die göttliches Licht verbreiten sollen. Und es wird auch gesagt in Offenbarung 1, Vers 20, dass diese Gemeinden auch 7 Sternen entsprechen. Sterne geben Licht in der Dunkelheit der Nacht. Und man kann sich nach der Position der Sterne orientieren. Und so war es die Aufgabe der Kirche in 2000 Jahren in dieser Welt, die orientierungslos ist, Orientierung zu geben. Aber wir wissen, wie oft und wie schlimm die Christenheit in diesem Zeugnis versagt hat in 2000 Jahren. Aber genau dieses Versagen wird in diesen Sendschreiben vorgestellt. Und das Interessante ist also, die Abfolge von diesen 7 Sendschreiben entspricht genau der Abfolge, wie das mit diesen 7 Epochen war in der Kirchengeschichte, historisch. Man kann sich mal überlegen, ja, wie viele Möglichkeiten hätte es gegeben, die Sendschreiben falsch aufzustellen? Nun, das ist ganz einfach. Mathematisch ist das Fakultät 7. 7 Ausrufezeichen. Wie berechnet man das? Also wie viele Möglichkeiten gibt es, diese 7 Sendschreiben anzuordnen? Das ist das gleiche Problem, wenn man sich fragt, da sitzt Fritz und hier sitzt Hans. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 2 Leute anzuordnen? Ja, 2. Mal Fritz hier und mal Hans hier. Ja, aber bei 3 gibt es schon mehr Möglichkeiten. Und zwar berechnet man das Fakultät 3. 1 mal 2 mal 3. Es gibt 6 Möglichkeiten. Und wie kann man 7 Leute auf 7 Stühlen unterschiedlich anordnen? Ja, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7. Das gibt 5040. Also es gibt 5039 falsche Möglichkeiten. Aber die richtige, die der Kirchengeschichte entspricht, die haben wir da in der Bibel stehen. Seit 2000 Jahren. Nun, Johannes wird entrückt in den Himmel. Das führt uns zu Offenbarung 4 und 5. Und zwar wird er direkt in das Herz des Himmels entrückt. Ich war, Hebräer 11 spricht ja von dem Himmel als einem Vaterland. Hebräer 11 und 12 spricht auch über eine Stadt, die Gott im Himmel bereitet hat, das himmlische Jerusalem. Und weiter spricht die Bibel an vielen Stellen, aber ganz besonders in der Offenbarung, über den Tempel Gottes im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Ja, und genau in diesen himmlischen Tempel wird Johannes entrückt. Aber nicht irgendwohin, sondern auch da ins Herzstück. Nicht in einen der Vorhöfe, auch nicht in die Vorhalle oder in das Heilige des Tempels, sondern in das Allerheiligste. Dort, wo der Thron Gottes ist. Sie können das alles dann für sich nachlesen. Es ist ja eine Einführung heute. Die soll dazu führen, dass Sie die Offenbarung nachher möglichst in einem Zug durchlesen. Und man kann die einzelnen Dinge dann nach diesem Schlüssel einordnen. Er sieht nämlich den Thron Gottes. Und der Thron Gottes ist in der Bibel die Bundeslade. Gott thront zwischen den Cherubim, sagt Psalm 80. Und nun muss ich Folgendes erklären. Dieser himmlische Tempel wird in der Offenbarung ganz detailliert beschrieben. Sie sehen hier auf dem Bild verschiedene Tempelgeräte und Teile des Tempels, die in der Offenbarung ausdrücklich erwähnt werden im Himmel. Da ist einerseits eben das Tempelhaus im Himmel, hier im Zentrum. Dann wird aber auch erwähnt der Brandopferaltar im Vorhof. Dann auch das Meer, das ist das gigantische Waschbecken, das man auch schon kennt vom Salomo-Tempel her, das genannt wird das Meer. Dann wird erwähnt ausdrücklich die Bundeslade, eben der Thron Gottes. Der goldene Räucheraltar und seine Hörner werden speziell erwähnt, aber auch das goldene Rauchfass, das man brauchte, um Rauchwerk auf dem goldenen Altar zu verbrennen. Weiter werden erwähnt Harfen, die im Himmel gespielt werden, um Gott anzubeten, den Gesang zu begleiten. Die Menorah mit den 7 Feuerfackeln wird auch ausdrücklich erwähnt. Und weiter die silbernen Posaunen werden erwähnt im Zusammenhang mit den Gerichten der 7 Posaunen. Das sind silberne Posaunen und dann auch die 7 goldenen Schalen im Zusammenhang mit den letzten Gerichten. Das sind goldene Opferschalen, um das Blut der geschächten Tiere aufzufangen. Das sind alles Tempelgeräte, die in der Offenbarung eine wichtige Rolle spielen. Und man kann sagen, die Offenbarung ist gewissermaßen Gottes Gericht über die Welt aus seinem himmlischen Tempel heraus. Es ist gewissermaßen Gottes Gericht, Gottes Kampf, Gottes Krieg gegen diese Welt. Nun, das erstaunt, denn der Tempel im Alten Testament ist der Ort der Gnade, der Vergebung. Im Tempel wird gezeigt, wie man mit Gott ins Reine kommen kann als schuldiger, unreiner, befleckter Mensch. Und warum ist dann in der Offenbarung alles ins Gegenteil gekehrt? Dieser himmlische Tempel wird eine Katastrophe für diese Welt. Nun, die Antwort ist diese. Jesus Christus kam in diese Welt als der hohe Priester. Um nicht irgendein Tieropfer darzubringen, wie der hohe Priester im Tempel zu Jerusalem, an Yom Kippur zum Beispiel, für das ganze Volk Israel, sondern um sich selber als Opfer zu geben am Kreuz auf Golgatha. Und die Bibel macht klar, wer diesen Ausweg, um mit Gott ins Reine zu kommen, verwirft, für ihn bleibt nur noch das Gericht Gottes. Und darum wird hier in der Offenbarung alles, was eigentlich von Gnade und von Vergebung spricht, wird plötzlich zu einem Fluch für die Welt. Nun, Johannes wird entrückt in diesen himmlischen Tempel und er sieht in Offenbarung 4, Vers 2 den Thron Gottes. Das ist eben die Bundeslade. Und Sie wissen ja vielleicht, dass die Bundeslade so beschaffen war, der Deckel war ein Stück mit 2 Cherubim-Engel. Cherubim sind mächtige Engel, die Gottes Gerechtigkeit verteidigen. Das sind auch diese Engel, die eingesetzt wurden, um den Zugang zum Garten Eden zu bewachen, zu verschließen, nachdem der Mensch mit Gott gebrochen hatte. Und im Salomo-Tempel hatte Salomo noch 2 weitere Cherubim. Also Cherub ist die Einzahl, Cherubim ist auf Hebräisch die Mehrzahl. Noch 2 weitere Cherubim hingemacht, so waren hier um den Thron 4 Cherubim. Nun, Johannes sieht 4 mächtige Engel, genannt lebendige Wesen, ein anderer Name für Cherubim, die da um den Thron Gottes her sind. Aber noch nicht symbolisch, sondern wirkliche Engel. Und es wird gesagt in Offenbarung 4, ein Engel sieht, sein Gesicht sieht aus wie ein Löwe, ein anderer wie ein Ochse, ein anderer wie ein Adler und ein anderer sieht aus, das Gesicht sieht aus wie das Menschengesicht. Nun, was drückt das aus? Diese Engel drücken aus, wie Gottes Wesen ist. Und zwar jetzt in der Offenbarung in Verbindung mit seinem Gericht über diese Welt. Sein Gericht ist majestätisch, so wie der Löwe, königlich. Aber sein Gericht ist auch, jetzt kommt der Ochse, der eben ausdauernd ist in seiner Arbeit. Diese Gerichte werden durchgezogen bis zum Schluss. Die werden nicht etwa in der Mitte oder im ersten Viertel abgebrochen. Es wird durchgezogen bis zum Schluss. Wie ein Adler, das bedeutet, dass diese Gerichte einen himmlischen Charakter haben. Und denke an die Adler, die hoch aufsteigen, bis in die höchsten Höhen können die sich thermisch da hinaufarbeiten. Und so kommen sie auch wieder nach unten. Das Gericht Gottes vom Himmel her, es ist himmlisch, erhaben und zugleich schnell wie der Adler. Es wird alles sehr schnell dann in Erfüllung gehen, was ab Kapitel 4 in der Offenbarung geschrieben wird. Und das Menschengesicht drückt aus, diese Gerichte sind intelligent, weise, durchdacht. Johannes sieht weiter 24 Throne rund um den Thron Gottes im Himmel. Und darauf sitzen Älteste mit weißen Kleidern und goldenen Königskronen. Was bedeutet dies? Nun, Johannes wusste sofort, was das zu bedeuten hat. Denn er kannte ja den Gottesdienst vom Tempel in Jerusalem zur Zeit von dem Herrn Jesus Christus. Immer, wenn man nach Jerusalem ging, sah man einen Ältesten, der mit seiner Priesterklasse da war, um den Dienst von Sabbat bis Sabbat zu verrichten. Aber es gab ihn insgesamt, das hat David so eingerichtet, 1. Chroniker 24, es gab 24 Priesterabteilungen. Jede musste eine Woche Dienst tun, dann haben wir 24 Wochen abgedeckt, ja, im Jahr. Die mussten alle noch ein zweites Mal kommen, da haben wir schon 48 Wochen abgedeckt. Aber das Jahr ist noch ein bisschen länger. Ja. Und im Zusammenhang mit den drei obligatorischen Festen, von denen die Tora, die fünf Bücher Mose, verlangen, dass aus Israel alle zum Tempel kommen müssen. An Passa, an Pfingsten, man nennt das Shavuot im Hebräischen, und am Laubhüttenfest, Sukkot. Und da war es eben nötig, weil ganz Israel versammelt war, dass man alle Priester da beieinander hatte. Und so mussten alle 24 Ältesten mit ihren Abteilungen antreten. Es gab so viel zu tun beim Opferdienst im Tempel. Darum, jedes Mal, wenn man die 24 Ältesten in Jerusalem sah, wusste man, jetzt ist das ganze Volk Gottes versammelt beieinander. Nun, Johannes kommt in den Himmel, sieht die 24 Ältesten. Das ganze Priestervolk ist versammelt. Welches Priestervolk? Nun, in der Offenbarung haben wir gelesen, in Kapitel 1, Vers 5, da spricht Johannes zu den Gemeinden, nicht zu Israel, sondern zur Gemeinde, und sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Die Gemeinde wird gesehen als ein Königtum. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein König, der einmal in der Zukunft mit Jesus Christus zusammen über diese Welt herrschen wird. Das zeigt die Offenbarung dann später, in Kapitel 20. Nun, gleichzeitig ist jeder ein Priester. Sie sehen diese Aufteilung, die in der Christenheit gemacht wurde zwischen Priestern und Laien, entspricht überhaupt nicht der Bibel. Jeder Gläubige ist ein Priester. und ein König. Nun, Johannes kommt in den Himmel, sieht die 24 Ältesten. Die Symbolik ist klar. Die ganze Gemeinde ist jetzt im Himmel. Nicht nur ein Teil, nicht nur die Verstorbenen der vergangenen Generationen, sondern die ganze Gemeinde. Und damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet. Wird die Entrückung der Gemeinde, wie sie in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende und 1. Korinther 15, 51 und folgende beschrieben wird, wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden vor der großen Drangsal, die über die Welt kommen wird, oder in der Drangsal oder nach der Drangsal? Nun, ich werde Ihnen zeigen, die Drangsal kommt dann erst ab in den folgenden Kapiteln. Also die Frage ist beantwortet. Die Gemeinde wird entrückt werden, von dieser Welt weggenommen werden, bevor die große Drangsal kommt. Das ist schon mal klar. Weiter sieht Johannes um den Thron her einen Regenbogen. Und das macht deutlich, Gott hält sich an seine Abmachungen. Er hat Noah gegenüber versprochen, ich werde diese Welt nie mehr richten mit einer weltweiten Flut. Lokale Fluten, das ist möglich. Aber keine weltweite Flut. Ja, einer dieser Weltuntergangsfilme in den vergangenen Jahren hat ja beschrieben, wie die Welt wieder im Wasser versinkt, wie in der Sintflut. Vollkommen falsch. Gott hält sich an sein Versprechen. Wenn er die Welt richten wird, wie wir das noch sehen werden, dann wird das nicht geschehen durch eine weltweite Flut. Gott ist seinen Verheißungen immer treu. Dann sieht Johannes weiter in Kapitel 4, Vers 5. Sie sehen, immer die entsprechenden Verse sind hier unten in Gelb angegeben. So können Sie sich dann orientieren. In 4, Vers 5 wird gesagt, er sieht sieben Feuerfackeln vor dem Thron brennen. Das ist die Menorah im Heiligen, die eben vor dem Thron vorgelagert im Heiligen steht. Und weiter sieht er in Kapitel 4, Vers 6 ein Meer. Ein Meer, das beschrieben wird in der Offenbarung wie Gläsern, wie von Glas. Nun, das Meer, dieses gigantische Waschbecken für den Salomo-Tempel, war gearbeitet aus Bronze, als Legierung, als Kupferlegierung, nicht wahr? Aber Bronze konnte im Altertum so fein gearbeitet werden, dass es wie ein Spiegel war. Nun, dieses himmlische Meer ist so perfekt, dass man es beschreiben kann wie Glas. Ja? Also Johannes sieht hier diesen Leuchter und es wird auch gleich erklärt, was er bedeutet. Diese sieben Feuerfackeln stellen den Heiligen Geist dar. Es gibt nur einen Heiligen Geist und trotzdem wird er in der Offenbarung genannt die sieben Geister Gottes. Das entsprechend dieser Beschreibung des Heiligen Geistes in der messianischen Stelle in Jesaja 11. Dort wird der Messias beschrieben, Jesus Christus. Und es heißt dort, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das entspricht dem mittleren Leuchter der Menorah, diesem Hauptleuchter. Der übliche Name, der Geist des Herrn. Aber nun werden immer zwei Namen genannt und verbunden mit und. Auch im hebräischen Text ist das so. Und zwar wird weiter gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Rat und Kraft. Und schließlich der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Also der Heilige Geist in seiner Fülle von göttlichen Eigenschaften. Nun, in Kapitel 5, das sich direkt inhaltlich anschließt an Kapitel 4, sieht Johannes plötzlich in der Hand Gottes auf dem Thron ein Buch mit sieben Siegeln. Was ist dieses Buch mit den sieben Siegeln? Nun, es wird verkündet, die Frage gestellt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und zu lesen? Niemand ist würdig. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde. Johannes beginnt zu weinen. Hier sehen Sie, es ist möglich, im Himmel zu weinen. Erstaunlich. Jesus sagt das. Und dann wird aber gesagt, Johannes, du brauchst nicht traurig zu sein. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Wer ist der Löwe aus dem Stamm Juda? Das ist im Alten Testament eine Beschreibung für den Messias, den verheißenen König, den verheißenen Retter. Und dann schaut Johannes zum Thron hin und er sieht dort in der Mitte des Thrones ein Lamm mit 7 Hörnern, wie geschlachtet. Das ist Jesus Christus, der das Lamm Gottes wurde, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Johannes der Täufer hat ja schon hingewiesen in Johannes 1. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und dieses Lamm ist dasselbe wie der Löwe. Das erste Mal kam der Herr Jesus, um als Opfer, als Lamm Gottes für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Um uns den Weg zu Gott aufzutun. Um uns Vergebung zu schenken, wenn wir unsere Sünde bereuen. Und im Gebet Gott bekennen. So steht das in 1. Johannes 1, Vers 9. Dann vergibt Gott. Aber dieser selbe Jesus Christus, der als Lamm Gottes gekommen ist, wird in der Zukunft kommen als der König der Welt. Und das zeigt die Offenbarung. Der Löwe ist gleichzeitig das Lamm. Jetzt müssen Sie aber Folgendes beachten. Die Bibel sagt, dieses Lamm hat 7 Hörner. Und das mutet doch schon ein bisschen eigenartig an. Aber Sie müssen Folgendes wissen. Die ursprünglichen Schafe in Israel, im Nahen Osten, das waren die sogenannten Jakobsschafe, die an verschiedenen Orten in der Welt in den vergangenen 2000 Jahren gezüchtet wurden, während sie in Israel verloren gegangen sind. Aber jetzt vor kurzem hat man diese Jakobsschafe wieder neu eingeführt in Israel. Vielleicht haben Sie davon gelesen in den Medien. Und das Besondere an diesen Schafen ist, dass sie nicht einfach keine Hörner haben, auch nicht nur 2, sondern meistens 4 und oft auch 6 Hörner. Und zwar Männchen wie Weibchen. Erstaunlich. Also, hier sehen Sie ein Jakobsschaf mit 4 Hörnern, aber es kann sehr oft 6 Hörner haben, aber Jesus Christus wird beschrieben mit 7 Hörnern. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und Hörner sind ein Bild der Macht und der Stärke. Wenn Sie mal ein Problem haben mit einem Widder, dann werden Sie wissen, dass Hörner wirklich von Kraft und Stärke sprechen. Aber es geht darum, um vollkommene Macht, vollkommene Stärke. Der Erlöser ist derselbe, der auch in der Zukunft als Richter der Welt kommen wird. Und nun, das Lamm Gottes, Jesus Christus, nimmt das Buch mit den 7 Siegeln. Und öffnet ein Siegel um das andere. Das beginnt so in Kapitel 6, Vers 1. Und jetzt kommen die Gerichte, die apokalyptischen Gerichte über die Welt. Nun, dieses Buch mit den 7 Siegeln ist ein himmlisches Buch, in dem all die Gerichte verzeichnet sind, die über diese Welt kommen werden, nach der Entrückung der Gemeinde. Bis hin, wenn Jesus Christus wiederkommen wird als der Löwe aus dem Stamm Juda, als der König der Welt, um sein Weltreich von 1000 Jahren aufzurichten. Also dieses Buch gibt uns einen chronologischen, exakten Überblick über die kommenden Ereignisse der Endzeit. Ab der Entrückung. Das heißt also mit anderen Worten, alles, was Sie in Offenbarung 1, 2 und 3 haben, ist schon erfüllt. Aber nichts ab Kapitel 4, Vers 1 von den Ereignissen, die dann kommen sollen, ist je erfüllt worden. Das ist noch zukünftig. Und weiter kann man sagen, diese Zeit ab der Entrückung bis zur Wiederkunft von Jesus Christus als König der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, hier mit der Krone angedeutet, zerfällt in 2 Epochen. Die erste Epoche wird genannt die Stunde der Versuchung. Und die Epoche danach, die große Drangsal. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Die Stunde der Versuchung, ein Ausdruck aus Offenbarung 3, Vers 10, beschreibt die schlimmste Verführungszeit der Menschheitsgeschichte. Ich war, es gab Verführung seit dem Garten Eden. Aber die schlimmste Verführung ist noch zukünftig. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist kommen wird. Ein falscher Messias, der in Israel die Macht übernehmen wird und weltweit Ausstrahlung haben wird und die Massen verführen wird. Darum wird das genannt, die Stunde der Versuchung. Aber in Offenbarung 3, Vers 10 sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Man kann nicht übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Nicht wahr? Wenn man ein Kind, das zu einem Fluss springt, aufhält, bevor es ins Wasser fällt, dann hat man es bewahrt vor dem Wasser. Aber wenn es schon im Wasser ist, dann können Sie es nicht mehr bewahren aus dem Wasser. Sie können es retten aus dem Wasser. Aber bewahren, verbunden mit dem griechischen Wort Ek, bedeutet immer bewahren vor. Und so ist das eine Verheißung, die Gemeinde wird entrückt werden vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, jetzt können Sie sogar noch mehr wissen, die Gemeinde wird nicht nur vor der großen Drangsal entrückt werden, sondern noch vor der Stunde der Versuchung. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Die letzte Phase wird genannt die große Drangsal. Ein Ausdruck aus Matthäus 24, 21, wo der Herr Jesus sagt, diese Zeit wird so schlimm sein, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Noch je wieder sein wird. Das ist schon klar. Also es muss schlimmer sein als der Erste und der Zweite Weltkrieg. Ja, wir werden das noch sehen. Viel schlimmer. Viel schlimmer. Und nun ist es so, die sechs ersten Siegel betreffen die erste Periode, die Stunde der Versuchung. Und das siebte Siegel beinhaltet die große Drangsal. Jetzt werden wir noch ein bisschen genauer. 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als König und Richter der Welt spielen eine ganz entscheidende Rolle in der biblischen Prophetie. Das ist die 70. Jahrwoche Daniels. Eine Woche von Jahren. 7 Jahre. In Daniel 9, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, um die Prophetie der Bibel zu verstehen. Da haben wir die Prophetie über die 70 Jahrwochen. 69 Jahrwochen sind bereits erfüllt. Die waren bis auf das erste Kommen des Messias. Die haben sich erfüllt auf den Tag genau. Aber die 70. Jahrwoche, die ist aufgespart für die letzte Zeit, gerade vor der Wiederkunft des Messias. Und die ist in der Prophetie zweigeteilt. Schon in Daniel 9 wird von der Hälfte der Jahrwoche gesprochen. Das heißt 3,5 Jahre und 3,5 Jahre. Und die Bibel sagt, die große Drangsal wird genau 3,5 Jahre dauern. 1260 Tage. Das sind also Jahre von 360 Tagen. Und davor haben wir auch 3,5 Jahre. Aber Sie sehen, wir wollen es ganz genau nehmen. Ich habe hier geschrieben, Entrückung und dann X plus 3,5 Jahre. Nirgends in der Bibel wird gesagt, dass der Beginn der 70. Jahrwoche zusammenfallen wird mit dem Tag der Entrückung der Gemeinde. Darum habe ich hier ein X hingesetzt. Aber es ist so, dass Sie nicht denken müssen, das sind vielleicht 100 Jahre. Denn das war ja auch so, bei den 69 Jahrwochen, die endeten auf den Tag genau bei Palmsonntag. Als der Herr Jesus als Messias nach Jerusalem einritt. Und dann wurde die prophetische Uhr gestoppt. Und da wurde Jesus Christus 5 Tage später gekreuzigt. Aber am 3. Tag danach ist er auferstanden Und 50 Tage danach kam der Heilige Geist auf die Erde und gründete die Gemeinde. Apostelgeschichte 2, das ist die Entstehung der Gemeinde. Also Sie sehen, da sind also weniger als 3 Monate dazwischen. Ja? 5 Tage plus 3 Tage plus 50 Tage. Ja. Also sagen wir Größenordnung 2 Monate. Und jetzt ist es so, das könnte da genau gleich sein. Aber sagen Sie niemandem, ich hätte behauptet, das seien dann eben 58 Tage. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Aber in Analogie muss man eben da nicht an 100 Jahre denken, sondern das kann eine kurze Zeit sein. Und es ist ja nach der Bibel so, dass die Dinge sich überstürzen werden. Sobald die Entrückung geschehen ist, wenn der Heilige Geist mit der Gemeinde wieder weggeht. Die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten. Und das ist genau eingeschoben zwischen die 69. und die 70. Jahrwoche der Zeitrechnung mit Israel. Die Gemeinde geht und dann beginnt die 70. Jahrwoche, wenn der kommende Diktator des Westens mit Israel unter dem Antichristen einen Bund schließen wird, um Israel militärisch gegen die tödliche Gefahr von Norden zu schützen. Jetzt können Sie denken an Hezbollah und an den IS und Sie können weiter denken an Iran und seine Funktion, ja, bis nach Syrien, Libanon, ja, und die ganze islamische Welt da von Libanon, Syrien bis nach Pakistan, das ist nach der biblischen Prophetie die tödliche Gefahr. Und da wird ein Sicherheitsbündnis von 7 Jahren geschlossen. Nun ist es aber so, wenn wir weiter in der Offenbarung lesen, bei jedem Siegel, das der Herr Jesus öffnet, da kommt ein Gericht über die Welt. Aber sobald er das 7. Siegel öffnet, geschieht nichts. Was ist jetzt? Aber lesen Sie weiter in der Offenbarung und gleich danach machen sich 7 Engel bereit und die nehmen diese Posaunen. Und jedes Mal, wenn ein Engel bläst, kommt ein verheerendes Gericht über die Welt. Und jetzt schließen wir daraus, ach so, der Inhalt des 7. Siegels besteht aus 7 Posaunengerichten. Bei jeder Posaune geschieht etwas Verheerendes, aber sobald die 7. Posaune geblasen wird in der Offenbarung, geschieht nun gar nichts. Man fragt sich ja, was ist denn jetzt? Lesen Sie weiter in der Offenbarung. Später machen sich 7 Engel mit diesen goldenen Opferschalen bereit und sobald sie die Schale kippen, kommt ein verheerender Schlag über die Erde. Nun können Sie schlussfolgern. Aha. Die 7. Posaune, die besteht eben aus 7 Schalengerichten. Und das ergibt nun folgenden zeitlichen Plan in genauer, strenger Abfolge. Wir haben 7 Siegelgerichte zwischen Entrückung und Wiederkunft. Aber das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten. Wobei das 7. Posaunengericht besteht aus 7 Schalengerichte. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges dazu. Das ist noch nicht die ganze Offenbarung. Ich habe zu Hause einen sehr intelligenten Kommentar über die Offenbarung. Einen theologischen Kommentar. Und Sie müssen wissen, da wird alles vom Griechischen her erklärt. Sehr wissenschaftlich. Aber es ist eine Katastrophe. In diesem Kommentar lese ich, eigentlich ist die Offenbarung sehr chaotisch geschrieben. Es ist so, es gibt da keine Ordnung. Da werden Gerichte berichtet und dann plötzlich wird von der Wiederkunft Christi gesprochen. Aber dann geht es wieder weiter mit Gerichten. Und plötzlich wird wieder von der Wiederkunft Christi gesprochen. Es ist so chaotisch, der Aufbau. Nun, Sie sehen, man kann als Analphabet die Bibel richtig verstehen, wenn die Haltung vor Gott und seinem Wort als inspiriertem Wort Gottes richtig ist. Man bereit ist, Gott zu gehorchen, sich unter das Wort zu stellen, dann gibt Gott Licht. Aber Sie können Theologie studieren, so viel Sie wollen. Wenn Ihre Haltung im Herzen nicht klar ist gegenüber Gottes Wort, dann werden Sie die Offenbarung nicht verstehen. Und Sie werden meinen, das sei ein Chaos. Das Gegenteil ist der Fall. Schauen Sie, jedes Mal, wenn Sie ein Problem haben beim Bibellesen, dann müssen Sie sagen, ich habe das Problem. Nicht? Man darf nicht sagen, es gibt ein Problem. Sondern man muss sagen, ich habe ein Problem. Ich verstehe etwas nicht. Aber es könnte sein, dass andere das doch verstehen. Nicht wahr? Sehr möglich. Gott weiß es auf jeden Fall. Und nun, hier ist es so. Es gibt in der Offenbarung ständig Einschübe in diesen strengen Ablauf. Und zwar Einschübe, die die Hintergründe dieser kommenden Zeit erklären und erläutern. Und das beginnt ja schon in Kapitel 4 und 5, bevor das erste Siegel geöffnet wird. Da wird erklärt, die Gemeinde ist entrückt, die 24 Ältesten sind im Himmel, mit Priestergewändern und goldenen Königskronen. Und dann erst nimmt das Lamm Gottes das Buch mit den 7 Siegeln und öffnet es. Das ist die Vorbereitung. Einschub 1, kann man sagen. Und dann findet man aber zwischen dem 6. und dem 7. Siegel, das ist genau Kapitel 7 in der Offenbarung, wieder einen Einschub. Und da wird wieder ein Hintergrund erläutert. Da wird gezeigt, unter den Menschen in dieser Zeit, obwohl die Gemeinde, also die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, der vergangenen 2000 Jahren, die werden im Himmel sein, aber es wird zwei Gruppen geben auf Erden. Einen Überrest aus Israel, der sich bekehren wird zu dem Messias. Da werden zuerst die 144.000 beschrieben aus Israel. Und dann sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Und die gehen durch die große Drangsal hindurch. Aber es sind Gerettete, macht der Bibeltext deutlich. Das werden Menschen sein, die bis zur Entrückung der Gemeinde das Evangelium noch nie klar gehört haben. Und diese Menschen können sich nach der Entrückung noch bekehren. Und es wird eine unzählbare Schar sein aus allen Nationen, aus allen Völkern und aus allen Stämmen. Die gehen durch die Drangsal. Nicht die Gemeinde geht hindurch, aber dieser Überrest aus den Nationen. Das ist Einschub 2. Und dann gibt es wieder einen Einschub vor der ersten Posaune und wieder einen zwischen der 6. und der 7. Posaune. Und wieder ein Einschub vor der ersten goldenen Schale und wieder ein Einschub zwischen der 6. und der 7. Schale und dann wieder nach Nummer 7, so war es ja immer, nach Nummer 7 gibt es wieder einen Einschub. Und dann kommt die Wiederkunft Christi in Offenbarung 19, Abvers 11. Also Sie sehen, das ist ein wunderbar literarischer Plan. Es gibt diesen strengen Ablauf von 7 Siegeln, 7 Posaunen, 7 Schalen. Aber dieser Ablauf wird, wenn man die Offenbarung liest, unterbrochen durch ganz wichtige Einschübe. Und zwar 7 Einschübe. Und die sind ganz genau positioniert. Immer vor Nummer 1, zwischen Nummer 6 und 7. Und dann wieder vor 1 oder nach 7, ja? Ein ganz klarer Plan. 7 Einschübe. Und hier wird das Gleiche angewendet, was man zum Beispiel kennt von der Technik des Films. Im Film, wenn man eine Geschichte beschreibt, filmisch, dann macht man plötzlich einen Sprung in die Zukunft. Und das nennen wir Flash Forward. Das ist ein Ausblick in die Zukunft, ja? Aber das ist auch möglich im Film, dass man plötzlich eine Rückblende macht. Vielleicht Jahrzehnte zurück, ja? Und das nennt man ein Flashback, ein Rückblick. Und beides geschieht bei diesen Einschüben. Da finden Sie zum Beispiel in Offenbarung 12 plötzlich ein Flashback hin zur Geburt Jesu in Bethlehem, wo der Messias getötet werden sollte. Ja, mit dem Kindermord von Bethlehem. Und plötzlich wird wieder in die Zukunft geblickt und schon die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus beschrieben. Das ist ein Flash-Forward. Und darum kommt nachher wieder die Beschreibung von Gerichten. Aber das ist eben kein Chaos. Das Chaos ist nur in Köpfen von solchen Menschen, die sich nicht unter Gottes Wort stellen. Aber wenn wir die Offenbarung wirklich so lesen als Knechte Gottes, dann sehen wir plötzlich diese Ordnung. Es sind also 7 Einschübe von unterschiedlicher Länge. Hier sind sie alle aufgeführt. Und Sie sehen, der erste Einschub, Kapitel 4 und 5, ziemlich lang. Der zweite Einschub, Kapitel 7. Der dritte Einschub, ganz kurz. Das sind nur die Verse 2 bis 5 in Kapitel 8. Und dann kommt wieder ein längerer Einschub und so weiter und so fort. Der letzte Einschub ist Babylon, die Hure Babylon, Kapitel 17 und 18. Und danach in Kapitel 19 wird die Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben. Wir kommen also zu Offenbarung 6. Da werden die Siegel geöffnet. Aber ich möchte nicht, dass Sie einschlafen. Und darum mache ich jetzt einen kurzen musikalischen Unterbruch. Und nachher fahren wir weiter. Schön in der Reihenfolge.